At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und um Verantwortung geht es bei Spider-Man. Zumindest bei manchen Spider-Man-Interpretationen. Und genau hier steigen wir wieder ein in einer neuen Ausgabe von Nerd und Kultur. Denn Marco und ich sprechen über Spider-Man, aber nicht zwingend über den Spider-Man, den ihr denkt. Richtig?
Ja, wir reden nicht über den Spider-Man, über den alle Welt reden will eigentlich. Wir hatten ja schon mal einen Podcast über den erfolgreichsten Trailer aller Zeiten. Das war nämlich der erste zu Spider-Man No Way Home. Und da haben wir sehr viel über Spider-Man geredet. Und jetzt ist ein neuer Trailer rausgekommen, und zwar nicht zu No Way Home. Und Yves und ich hatten uns sofort geschrieben und waren einer Meinung, das ist der Spider-Man-Film, auf den wir uns am allermeisten freuen. Und es ist eben nicht No Way Home.
Ja, und dabei ist es noch nicht mal so ein richtiger Trailer. Es ist so ein First Look. Das heißt, wir haben eine kurze Szene und dann noch sowas aus einer anderen Sequenz. Und das hat mir schon komplett gereicht, denn wir sprechen über die Fortsetzung von Spider-Man Into the Spider-Verse, der hier großartig Spider-Man A New Universe hieß. Warum auch immer. Aber das ist mir vollkommen egal. Als langjähriger Spider-Man-Fan habe ich es ja schon häufiger gesagt, dieser Spidey-Film ist für mich der beste Spidey-Film seit Raimis Spider-Man 2.
Ja, für mich auch. Für mich auch. Wir haben es auch in einem anderen Spider-Man-Podcast, glaube ich, sogar gesagt, ne? Bin mir gar nicht sicher, aber wir haben so viel über Spider-Man geredet, gefühlt über die ganze Historie. Also hört euch das gerne aufbauend für diesen Podcast auch gerne nochmal an.
Ja, es war so witzig. Ich war, als ich jetzt in Köln war bei Cinema Strikes Back, war ich auch kurz bei denen im Podcast und da ist auch kurz die Debatte Spidey so ein bisschen losgetreten worden, weil ich ja so sehr, sehr offen damit umgehe, dass ich nicht so der größte Fan vom MCU Spider-Man bin. Habe ich vielleicht schon ein, zweimal erwähnt vielleicht? Ich weiß
Könnte
es nicht.
Könnte sein. Ich erinnere mich dunkel.
Dunkel, oder? Und dann habe ich dort auch gesagt, dieser Spider-Man Into the Spider-Verse, das war für mich ein fantastischer Spider-Man-Film. Und da haben die mir alle recht gegeben und meinten auch, ja, warum reden nicht mehr Leute über diesen Film? Jungs, falls ihr zuhört, wir beide reden heute über diesen Film. Wir reden über diesen Film, wir reden, was ihn so besonders macht. Und was ihn so besonders macht, führt dazu, dass wir uns so sehr auf die Fortsetzung freuen.
Ja, oder die Fortsetzungen, weil das war auch einer, also dass dieser First Look rauskam, war ja schon so ein Drop, mit dem keiner gerechnet hat in dem Moment. Und dann sind es auch noch zwei Parts, also mindestens zwei Parts, weil sie haben es angekündigt als Part One und sie haben keinen, und das ist ganz wichtig, kein Part 2 angekündigt. Zumindest habe ich keine offizielle Wortmeldung dazu gefunden, in Vorbereitung. Und wir gehen jetzt alle davon aus, dass es zwei Parts sind. Ich glaube, weil Phil Lord oder Chris Miller, die Produzenten, was in der Richtung mal gedroppt haben irgendwann. Aber so richtig angekündigt ist noch nichts. Es gibt noch keinen IMDb-Eintrag zum Beispiel für ein Spider-Verse Part 2.
Nee, ich glaube, die werden jetzt auch erstmal gucken, wie es so ein bisschen läuft. Die machen das auch sehr, sehr clever. Denn ehrlich gesagt, als damals der erste Trailer kam zu Into the Spider-Verse und ich das gesehen habe, dachte ich mir, das sieht aus wie so ein MTV-Musikvideo. Ja, mir hat dieser Animationsstil wahnsinnig gut gefallen, aber ich wusste nicht, was dieser Film wirklich sein wird. Ich dachte mir erstmal, ist das eine Spider-Man-Parodie? Weil die Trailer sind auch sehr in diese Richtung gegangen. Ich dachte, okay, ich meine, The Lego Batman ist eine relativ gelungene Batman-Parodie, die mir aber ein bisschen zu lang geht dafür, dass es fast immer der gleiche Witz ist. Aber ich fand die ersten 30 Minuten von Lego Batman unfassbar charmant. Ich dachte mir, okay, ich als Spider-Man-Fan freue mich dann auch mal auf so eine coole Spider-Man-Parodie. Und mit dem Mindset bin ich in diesen Film reingegangen. Und verlassen habe ich ihn mit, das ist die Essenz von Spider-Man. Deswegen liebe ich Spider-Man-Comics. Deswegen liebe ich den Charakter Spider-Man. Und deswegen hoffe ich, dass Leute endlich verstehen, warum ich diese neue Interpretation nicht so gerne habe. Weil diese ist richtig einfängt.
Ja, aber und deswegen ist deine Verbindung in deinem Kopf mit den beiden Filmen gar nicht so verkehrt, weil der Batman-Film kommt ja auch von Chris Miller und Phil Lord als Produzenten, genauso wie der Lego-Movie selber. Da gibt es sehr viele Parallelen in der Entstehung, da reden wir dann auch später drüber, wenn wir auf die zwei Leute eingehen müssen, weil von denen das alles abhängt, das sind diese zwei Masterminds, hinter denen diese Animationsfilme, also wegen denen diese Animationsfilme teilweise besser funktionieren als die Realfilm-Counterparts mit den gleichen Helden. Merkwürdigerweise, also gerade im Vergleich zum MCU, aber das ist kein Podcast, wo wir jetzt ganz Zeit das MCU bashen wollen, sondern vielmehr darüber reden wollen, warum wir Spider-Man Into the Spider-Verse so geil finden, warum wir Across the Spider-Verse jetzt so hart entgegenfiebern und ja. Ach übrigens, warum das First Look heißt, ist vielleicht noch ganz interessant. Ich meine, an für sich ist das kein richtiger Trailer, du hast ja schon gesagt, der besteht eigentlich aus zwei Szenen, aus einer Szene und aus einem Schnipsel aus einer größeren Szene anscheinend. Dazu habe ich jetzt auch eine kleine Vermutung, weil wir sind jetzt, während wir das aufnehmen, ich glaube eine Woche vor dem Release von dem neuen Spider-Man-Film No Way Home. Und mich beschleicht die Vermutung, dass sie auf die allergrößte Schnelle einen Trailer parat haben wollten, weil das ist ja ein Sony-Film, No Way Home, beziehungsweise es ist eigentlich ein Marvel Studios-Film, aber produziert von Sony. Und das hier ist ein reiner Sony-Film, eben nicht von den Marvel Studios. Und der Trailer muss halt unbedingt vorher fertig sein, damit er zumindest in den USA vor dem Film laufen kann. Ja. Und bei Animationsfilmen, das ist alles sehr, wie soll ich sagen, da werden sehr viele Szenen, die werden ja, die sind ja nicht hintereinander abgedreht und werden dann im Schnitt zusammengefügt, dann die Special Effects noch drauf, sondern an diesen Szenen wird von verschiedenen Departments und Leuten wird da halt parallel immer dran gearbeitet und am Ende alles zusammengefügt und es gibt wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht genug, um einen Trailer draus zu machen. Aber zwei fertige Szenen konnten sie zumindest, also bis für dahin fertigstellen. Und der Film selber kommt ja erst am, ich schaue nach, 13. Oktober 2022. Ja, also fast in einem Jahr erst.
Ja, und was das auch noch spannend macht, gerade wenn wir jetzt so langsam halb nervös, halb mit Vorfreude auf No Way Home schauen, das war der erste Film im Spider-Man-Universum, der das Multiversum aufgebrochen hat, lange bevor das MCU es gemacht hat. Und für mich auch die Messlatte. Denn gut, ich bin groß geworden, sage ich schon häufiger, mit Spider-Man im Gesamten. Und in der 90er-Jahre-Serie habe ich das erste Mal das Konzept eines Multiversums gesehen. Und es damals überhaupt nicht verstanden. Ich so, wieso gibt es hier, ach so, die sind alle aus anderen Welten. Unterschiedliche Spider-Figuren. Damals gab es noch Madame Web. Ich glaube nicht, dass wir sie je sehen werden. Das ist wie eine Spinnengöttin, die alle überwacht hat und die diese unterschiedlichen Spider-Figuren zusammengebracht hat. Und ich konnte nicht glauben, wie gut dieses Konzept damals umgesetzt wurde und dass es eben nicht ein dummes Gimmick war. Und jetzt gucke ich auf No Way Home und sag einfach nur, ihr seid am Zug, your move, macht's richtig. So, und ja.
Und das ist schwierig. Ich meine, gerade Sony als Studio hat ja eine Historie von Filmen, die gar nicht funktionieren und die fantastisch funktionieren. Wir hatten es ja in unserem Ghostbusters-Podcast auch zu Genüge ausbreiten müssen, dass der 2016er Ghostbusters halt komplett scheitert von den Sony Studios, aber, oder Sony Pictures, aber der neue Ghostbusters all das so viel besser macht. Und das ist so ein Hit-and-Miss-Studio, Sony, die ganze Zeit. Also sie gehen in die Extreme. Ich meine, dieser Film kam raus nach den Amazing Spider-Man-Filmen, während es schon also Into the Spider-Verse kam raus, nach den Amazing Spider-Man-Filmen und während es schon einen neuen Spider-Man im MCU gab. Und dann droppen sie einfach diesen Animationsfilm, der, wie du gesagt hast, in den diesen Ersteindruck vermittelt, das ist so ein Film für die MTV-Generation. Schnell geschnitten, sehr moderne Musik, mit Miles Morales auch mal einen komplett anderen Spider-Man und nimmt sich vielleicht gar nicht so sehr ernst. Und erschreckend viel Herz hatte dieser Film. Wir gehen auch gleich in so eine Kritik quasi von Into the Spider-Verse. Aber vorher müssen wir euch natürlich sagen, wem ihr diese Folge zu verdanken habt, dem Sponsor dieser Folge.
Sponsorship!
Achtung, Werbung, denn das hier ist Werbung für NordVPN. Das ist der schnellste Virtual Private Network Anbieter auf der Welt. Wir haben ja schon mal Werbung für ihn gemacht, was auch daran liegt, dass wir selber privat ja NordVPN nutzen. Jetzt gerade gibt es den Holiday Season Deal, der läuft vom 1. Dezember bis 10. Januar. Und da könnt ihr auf der Webseite nordvpn.com/nerdundkultur mit dem Rabattcode nerdundkultur 73% sparen auf das 2-Jahres-Paket und dann gibt's noch ein Bonusgeschenk obendrauf. Ich glaube, das ist ein Gratis-Monat, aber ich kann's euch gerade nicht sagen. Dann wäre es nämlich etwas mehr als 2 Jahre. Umgerechnet kostet euch mit diesem Paket der Monat 2,80 Euro. 2,80 Euro pro Monat. Das ist nicht gerade viel. Aber wenn ihr während des Benutzens merken solltet, das ist euch doch zu viel, könnt ihr mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie auch alles sofort rückgängig machen. Wofür benutzt du denn VPN?
Also es dürfte ja niemand überraschen, dass ich sehr viel mit YouTube zu tun habe. Oh mein Gott, ich trete regelmäßig in YouTube-Videos auf und mache sie selber. Aber gerade deshalb kann es extrem helfen, wenn man ein bisschen Background-Material zu Filmen haben möchte, wenn man Interviews sehen möchte zu Filmen, die es eventuell bis dato nur in Amerika gibt, dann benutze ich VPN. Das hilft mir unfassbar bei Recherche, es hilft mir sehr viel, weil viele sagen, Mann, Yves, du hast echt manchmal ein Background-Wissen zu so vielen Sachen und so weiter und so fort und zu der Serie, zu dem Film. Ich so, ja, aber irgendwo muss es ja auch herkommen. Und genau dafür benutze ich NordVPN.
Ja, ich möchte an der Stelle vielleicht gar nicht mal erzählen, wofür ich alles NordVPN benutze. Es geht auf jeden Fall sehr leicht mit wenigen Klicks auf dem Rechner, weil das einfach eine installierte App ist, sogar mit sehr wenigen Klicks auf dem Handy, weil das auch als App installieren kannst. Du bist quasi im Handumdrehen virtuell in einem anderen Land, so dass du auch wirklich ein echtes weltweites Internet hast. Mein letztes Video auf meinem YouTube-Kanal war über Star Trek und da habe ich Trailer drin, die man eigentlich nur als Nordamerikaner sehen kann. Aber auf magische Weise konnte ich die Trailer dann auch sehen, dank NordVPN. Link dazu gibt's dann in den Shownotes. Werbung Ende.
Okay, jetzt machen wir weiter. Wir springen von NordVPN in ein ganz anderes Universum und zwar in das Multiverse oder auch das Spider-Verse. Denn jetzt können wir endlich mal ein bisschen gechillt über einen Spider-Man-Film sprechen, der null kontrovers ist, was echt krass ist. Das haben wir hier noch nie gemacht. Wir haben über Venom 2 gesprochen, das ja auch irgendwo ein Spider-Man-Film ist, ein Spin-Off zumindest. Wir haben generell mal über Spider-Man gesprochen, was er uns so bedeutet. Und jetzt können wir über Spider-Man Into the Spider-Verse sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film so ein bisschen das ist, worauf wir hingearbeitet haben, jedes Mal, wenn wir über Spider-Man gesprochen haben. Was machen die Filme richtig? Was machen sie falsch? Warum haben manche Fans Probleme? Was lieben moderne Fans an Spider-Man? Und ich finde, hier können wir so eine schöne goldene Mitte finden, weil eigentlich dürften Comic-Fans, Fans von Tom Holland, Spider-Man tatsächlich, Fans von den Raimi-Filmen, ja, und auch Fans von den Mark Webb-Filmen und Fans von den Comics auf ihre Kosten kommt, denn Spider-Man Into the Spider-Verse ist für mich der beste Spider-Man-Film seit Sam Raimi's Spider-Man 2. Er ist nicht besser als Sam Raimi's Spider-Man 1, aber er kommt verdammt nah dran und er ist für mich ein fantastischer Spider-Man-Film, was so witzig ist. Ich weiß noch, ich habe lange, nachdem ich ihn gesehen habe, saß ich in einem Gespräch und habe mich mit einem Kumpel unterhalten und meinte, ist es nicht komisch, dass der Film mit dem Spider-Schwein die Essenz von Spider-Man besser einfängt als der mit dem Teenager in Live-Action?
Nee, das ist gar nicht komisch, wenn man auf die Filme von Phil Lord und Chris Miller schaut, weil die immer die treffen schon irgendwo den Kern. Bei Batman kann man drüber streiten, bei Lego Batman, ob sie das geschafft haben. Aber hier schon, die Essenz der Figur. Was du ja auch immer sagst, dass Spider-Man eigentlich jemand ist, der struggelt die ganze Zeit. Und hier schaffen sie es, das zu zeigen, ohne es zu wiederholen, was Sam Raimi ja schon gemacht hat. Also gerade Spider-Man 1 zeigt das in der Origin-Geschichte perfekt. Spider-Man 2 zeigte uns das so weitergedacht perfekt, dass du eben nicht diese große Verantwortung immer mit deinem normalen Leben unter einen Hut bringen kannst. Sogar ganz im Gegenteil. Bis zum Ende des Films bleibt das offen. Es ist nicht miteinander kombinierbar. Diese große Verantwortung als Held und das normale Leben, das kann nie perfekt weitergehen. Ja. So, das sagt uns ja Spider-Man 2 auch bis zum Ende, als MJ ihm, wie soll ich sagen, melancholisch hinterher schaut, während er wegschwingt. Sie ist ja nicht fröhlich. Sie ist nicht in dem Moment so, hey, alles super. Nee, sondern, ja, wir müssen das irgendwie schaffen. Das ist ihr Blick eigentlich.
Ja, und in Spider-Man 3, den ich ja verteidige, trotz der harschen Kritik und so weiter, treibt er das ja eigentlich auf die Spitze. Weil was passiert, wenn ein Peter Parker seine Verantwortung vernachlässigt? Er wird zu einem richtigen Arsch. Ich meine, ich weiß, wir alle lachen über Bully Maguire und über die Tanzsequenzen, die cheesy ohne Ende sind, aber ich finde die sau unterhaltsam. Aber ich kann ja sogar der tanzenden Peter-Szene eine Menge abgewinnen, weil es für mich immer eine Parodie war auf die Raindrops Keep Falling on My Head-Sequenz aus Teil 2. Uh-huh. Weißt du noch? Die, wo er so wie so ein Dork rumläuft, nachdem er nicht mehr Spider-Man sein möchte. Uh-huh. Und er haut MJ in Spider-Man 3. Als das passiert ist, das ganze Kino war still. Das war so ein Schockmoment, wo das ganze Kino still war. Und es gab ein paar Szenen davon, die das richtig auf die Spitze getrieben haben. Und dieser schwarze Anzug ist ja sowas wie eine Sucht von Peter. Jedes Mal, wenn er so einen einfachen Weg raussucht, zieht er sich den an. Das fand ich eigentlich ziemlich geil gemacht in dem Film. Der Film hat sehr viele geile Ideen, aber auch sehr viele Studio-Interference, wie man so schön sagt.
Ich glaube, ich fand es halt geiler gemeint als gemacht. So. Daher kommt ja auch dieses Bully Maguire-Zeug, weil so wie es gemacht ist, kannst du es halt auch gut in den Dreck ziehen.
Ja, aber das Witzige ist halt auch, das probiere ich immer den Leuten zu sagen, die meinten, im Grunde genommen lachen wir ja über Peter Parker, weil er so ein derartig uncooler Trottel ist und denkt, er wäre cool. Aber Newsflash für alle da draußen, Peter Parker ist nicht cool und war nie cool. Und er ist der Nerd, der andauernd gemobbt wird. Was passiert, wenn der auf einmal einen Haufen Arroganz hat? Er benimmt sich wie ein Bully Maguire und deswegen passt es überraschend gut zu dieser Interpretation.
Und da kommen wir weiter zu Into the Spider-Verse, weil der es ja schafft, uns zu zeigen, wie uncool Peter Parker ist, egal wie alt er noch wird. Das wird halt niemals ein Tony Stark. Während der MCU Peter Parker ja die ganze Zeit versucht, eigentlich der nächste Tony Stark zu sein. Und durch den gealterten Peter Parker wissen wir, was das für ein Verlierer eigentlich ist. Und umgekehrt hast du Miles Morales als den Spider-Man dieses Films, als unsere Identifikationsfigur, hast du jemanden, der die gleichen Probleme durchleidet wie ein junger Peter Parker. Ja. Mit wissend, wie sein Schicksal später sein könnte mit dem gealterten Peter Parker, gibt es dem Ganzen so einen wunderbaren Kontrast.
Ja, das Besondere ist Miles Morales. Es hätte so leicht sein können. Ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich habe hier und da mal einen Miles Morales Comic in der Hand gehabt. Ich fand immer sein Outfit ziemlich stark. Das sah ganz cool aus, dieser schwarze Spider-Man-Anzug, der aber nicht der Venom-Spider-Man-Anzug war. Und ich fand die Artworks immer richtig klasse. Ich habe auch auf Conventions immer richtig coole Poster und so weiter von ihm gesehen. Und ich fand sein Outfit immer richtig stark. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne den Charakter und ich kenne seine Backstory. Das stimmt einfach nicht. Ich habe ihn richtig kennengelernt durch diesen Film. Und ich war glücklich, weil normalerweise, wenn man eine neue Figur heutzutage einführt, ist sie einfach ein Prototyp von, das ist die bessere Version von dem Helden, den du kennst. Häufig sogar noch eine Arroganz, häufig gar keine Heldengeschichte mehr, die braucht man nicht mehr, weil Heldengeschichten sind ja langweilig. Und dieser Spider-Man, mir ist aufgefallen, als ich den nochmal geguckt habe, er trägt tatsächlich nur 7 Minuten lang den fertigen Anzug in den letzten 7 Minuten. Das dauert noch länger als im ersten Raimi-Spider-Man-Film, wo es so, glaube ich, nach der Hälfte des Films so weit
ist. Durch einen magischen Umschnitt hat auf einmal einen coolen Anzug.
Genau. Und hier fangen sie auf der einen Seite Comic-Stile perfekt ein. Wir werden ja noch über die Animation sprechen. Aber sie fangen auch die Seele des Spider-Mans ein, denn er ist tatsächlich auch so ein kleiner Underdog, aber auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel, Peter Parker war ein Genie, der aber von allen gemobbt wurde, weil er zu clever ist, weil er zu nerdig ist und so weiter und so fort. Das kennen wir. Miles Morales ist ein Genie, der sich aber nicht wohlfühlt unter diesen ganzen gepamperten elitären Studenten und so weiter und Schülern auf einer Schule, dass er sich dümmer stellt, als er ist, damit er bitte zurückgestuft wird in seine alte Schule. Fand ich eine mega clevere Idee. Das ist was ganz anderes. Seine Eltern und generell seine Familie sind schon so ein schöner Twist, was Ben und May Parker angeht, weil Ben und May Parker sind so die besten Elternfiguren gewesen für Peter und das hat er eigentlich auch zu Hause, aber ihn zieht es zu seinem Onkel, ähnlich wie für Peter Parker sein Onkel das Wichtigste war und sein Onkel ist kein guter Einfluss, sein Onkel ist das Gegenteil von einem guten Einfluss, er ist ein Krimineller, während sein Vater ein Cop ist. Und das ist so, so spannend. Und der Film achtet so krass vom Storytelling her darauf, wann genau wird Miles gebissen? Wann genau zieht Miles das erste Mal den Anzug an? Inwiefern kommt dieses Mantra aus großer Macht, voll großer Verantwortung? Inwiefern betrifft das ihn persönlich, ohne nur Peter Parker nachzuahmen? Und er findet auf jede dieser Fragen eine perfekte Antwort mit einem richtig schönen Twist, die Miles eigen genug macht, aber die Essenz von Spider-Man nicht entfremdet. Und das macht dieser Film wie ein Meister.
Ja, das ist der metamäßigste Spider-Man-Film, den es überhaupt gibt. Das ist ein Film nicht nur über Peter Parker, nicht nur über Miles Morales, sondern über Spider-Man. Und wie viel er uns allen bedeuten kann in seinen 1000 verschiedenen Inkarnationen und was die Inkarnationen übereinander sagen. So, das ist tatsächlich der perfekte Multiversumsfilm eigentlich. Ich habe das hier im Skript ganz stichpunktartig beschrieben mit Multiversum meistern. Also genau das, was du auch gesagt hast, das ist MCU. Da hat sich das halt alles langsam aufgebaut in dem üblichen Soap-Opera-Stil. Und man hat auch hier und da das Gefühl so, was bedeutet eigentlich das Multiversum für euch? Wird sehr verschieden interpretiert. In Far From Home ist es nur eine reine Behauptung. In Loki ist es das Ergebnis von einem riesigen Timeline-Abfuck. Bei WandaVision spielt es da überhaupt eine Rolle?
Warte nee, mal. Weil Quicksilver war ja nur ein Peniswitz.
Ja, stimmt. Da war es auch nur ein dummer Witz, auch eine Behauptung und ein Witz. Und gleichzeitig ist es ja eine Meta-Anspielung, weil wir ja das Multiversum kennen. Wir kennen die X-Men. So, also bei WandaVision wurde es zu einem Witz degradiert und degradiert. Und Wahnsinn, wie unentschieden da das MCU eigentlich ist. Und dann hast du halt diesen einen Film, der so ein unfassbar coolen Ansatz für das Multiversum hat, der auch unfassbar extrem ist. Ja, also gerade wie ist Peter Parker, das beste Beispiel dafür.
Ja, ja, aber was ich noch viel krasser finde, ja, der Film ist sauwitzig.
Ja.
Und Spider-Man-Fans kommen voll auf ihre Kosten. Du hast wirklich so ein bisschen bis in die, das war so ein bisschen bei Halloween Kills, ohne den Vergleich jetzt nochmal anzuziehen, da bringst du sogar die Masken rein von Season of the Witch. Und so ähnlich ist es hier. Wir sehen selbst den Spider-Buggy irgendwo rumstehen. Okay, wir sehen wirklich die obskursten Sachen aus dem Spider-Man-Universum. Aber es ist kein Selbstzweck, es ist keine Selbstbeweihräucherung, denn die Geschichte, die er erzählt, ist so gut und ist so durch und durch Spider-Man. Weil was sage ich immer? Ich sage immer, Spider-Man ist ein Charakter, er lebt von Konsequenzen. Und die treffen auch auf Miles Morales zu. Das ist so spannend, denn während Miles Morales, was passiert nämlich? Ich meine, wir dürfen über diesen Film spoilerhaft sprechen, der ist von 2017, ist okay.
Spoilerhaft, oder? Ich würde ihn halt nicht komplett spoilern, weil ich immer noch glaube, dass gerade in Deutschland ihn nicht so viele Leute gesehen haben. Und man kann ihn gerade nirgends streamen.
Also, okay, dann verraten
wir. Das stimmt nicht, bei Join läuft er, glaube ich. Aber Join habe ich nicht.
Wir müssen sowieso später über die Post-Credit-Scene und Sachen sprechen.
Ja, aber das ist ja kein Spoiler, die Post-Credit-Scene.
Okay, aber ich muss ein bisschen über seine Origin-Story sprechen. Ich muss ein bisschen über
Miles Morales. Ja, red doch.
Und zwar, er verbringt seinen Abend mit seinem Onkel, mit seinem Schurkenonkel und sprüht. Wird daraufhin gebissen, was schon so wie so ein Weckruf ist, so ein Meta-Weckruf. Mhm. Du bist auf der falschen Bahn gelandet. Mhm. Später findet er in der U-Bahn zufällig Spider-Man, der gegen diverse Schurken kämpft. Und einer davon stellt sich ja später heraus, ist sogar sein eigener Onkel. Okay? Und deswegen ist es auch so spannend, der Film wurde als Kinderfilm in Anführungsstrichen vermarktet. Was wir in diesem Film sehen, ist ernster als alles, was in den Tom Holland Spider-Man-Filmen passiert, zumindest bis dato. Wir sehen, wie Kingpin, Übrigens gesprochen hier von Liev Schreiber, ziemlich geil, Peter Parker umbringt. Er bringt ihn um. Und ich so, was ist gerade passiert? Und Miles Morales gibt sich die Schuld. Das heißt, er steckt direkt in der Schuld von einem Helden. Einem Helden, der auch für ihn ein Held ist. Und das ist unglaublich. Und später werfen wir dann den anderen Peter B. Parker rein, den wir kennen, dessen Backstory sehr ähnlich ist wie die Raimi-Trilogie, was ganz witzig ist, weil wir spielen auch damit sehr metamäßig. Und er muss ihm sagen, okay, du kannst zwar sehr viel von mir lernen, aber was Spider-Man ausmacht, das musst du selbst wissen und das musst du selbst in dir finden. Und das finde ich sehr toll.
Ja, also wie hast du es genannt im Skript? Backdoor-Pilots für die anderen Spider-Figuren.
Ja.
Ja, der Film nimmt sich ernst, hat aber die abstrusesten Spider-Man Figuren drin und die sind nicht reiner Selbstzweck, wie du gesagt hast. Es ist nicht ein Gag, dass Peter Parker, also dieses Spiderschwein, da rumläuft. Das ist nicht einfach nur ein Gag. Die geben dem Herz. Die nehmen ja, das Figur ernst.
Also es gibt drei Figuren, die einen richtigen Arc haben. Das ist Miles Morales, das ist Gwen Stacy, aka Spider-Gwen, und das ist Peter Parker.
Ja.
Es gibt drei Gag-Figuren, die sind so wie in den Disney-Filmen, diese Timon und Pumba-Charaktere.
Ja, ja, genau.
Das ist Peter Parker, das ist Penny Parker und das ist Spider-Man Noir, gesprochen von Nicolas Cage. Komm schon. So, ja. Wie geil ist das bitte? Aber das Witzige ist halt auch, die haben sich die jetzt nicht irgendwo aus dem Arsch gezogen. Es gibt die wirklich. Also die haben auch ihre eigenen Comiclines. Es gibt Spider-Man Noir und man kann mit denen auch ganz witzige, coole Einzelstories erzählen, wenn man dann Lust drauf hat. Die sind schon eher für den Humor da, diese drei Figuren. Aber die anderen drei Spider-Man-Figuren sind richtige Charaktere. Und ich sag's ganz ehrlich, einen erwachsenen Peter Parker zu sehen, der immer noch fehlerhaft ist, aber der auch immer noch dieses Herz in sich trägt. Ich will auch seine Geschichte weitersehen, ohne Spaß. Ich würde direkt Geld dafür zahlen, diese Geschichte weiterzusehen. Erst recht, wie es relativ schön auch mit ihm endet und viel angedeutet wird, was so zu sich zwischen ihm und MJ noch abspielt.
Und da er ja im First Look fehlt, sind wir ja noch angefixt, aber wir wissen, dass er mitspielt. Ich hoffe, dass er eine riesige Rolle spielt, aber wir wissen es ja natürlich nicht. Er hat ja so einen abgeschlossenen Arc in diesem Into Spider-Verse, dass es ja nicht unbedingt notwendig wäre. Es müsste ja nicht sein.
Nö, es muss nicht sein, aber was ich hier halt auch sehr spannend finde, der Charakter ist Spider-Man, okay? Und in den Comics und in Trickserien und hast du nicht gesehen, ist er auch das irgendwann geworden. Er ist auch irgendwann erwachsen geworden. In den Filmen hauen wir jedes Mal den Reboot-Button und werfen ihn zurück in die Highschool. Jedes einzelne verdammte Mal muss es ein Highschool-Schüler sein. Und ich sehe, aber er ist auch irgendwann erwachsen geworden. Das ist so, als wenn ich jedes Mal Batman Year One kriegen würde. Mhm. Jedes einzelne Mal. Und es gibt sogar The Dark Knight Returns, wo er in einer Midlife-Crisis ist und abgefuckt ist. So ein bisschen Ben Affleck-Style. Aber nein, das trauen die sich nicht. Der muss Highschool sein und ich verstehe es nicht.
Ja, gerade wenn man das dann hier sieht, fragt man sich, warum haben sie sich bei Amazing Spider-Man einfach für einen Reboot entschieden? Sie hätten auch 1000 andere Sachen machen können, also haben es halt nicht gemacht. Und das ist schade. Das spiegelt sich aber auch schön im Animationsstil dann wieder, weil jede einzelne Inkarnation von Spider-Man kommt ja auch aus einem anderen Stil heraus. Und das passt alles trotzdem flawless in diesen Film rein. Das sieht wunderschön aus. Spider-Man Into the Spider-Verse ist einer der allerschönsten und am witzigsten und kreativsten inszenierten Animationsfilme aller Zeiten.
Ja, das unterschreibe ich ohne Wenn und Aber. Also drei Figuren ähneln sich sehr, die könnten aus dem gleichen Universum stammen und die gibt es auch jeweils in nur leicht abgeänderter Version im gleichen. Das ist Peter, das ist Gwen, das ist Miles. Mhm. Weil zum Beispiel der Peter, der originale Peter aus Miles Universum, sah genauso aus wie er, hatte nur blonde Haare und wurde von Chris Pine gesprochen. Okay.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, aber nur für die Eröffnungssequenz. Ja. Aber hier achtet man übrigens auch auf sehr viele Sachen. Denn der Peter, den wir kriegen letztendlich, der in seinem Universum nicht gestorben ist und der Peter Parker ist, mit dem wir groß geworden ist, wir sehen ja nur die Backstory des Abgeänderten. Und in der abgeänderten Version ist zum Beispiel der Green Goblin ein echter Goblin. So ein richtiges Drachenwesen. Warum? Weil es ist eine abgeänderte Version. Man sieht sogar den ikonischen Spider-Man-Kuss aus Spider-Man 1. Nur umgedreht, da hing halt MJ, was ganz witzig ist. Und die drei Charaktere, die komplett einen anderen Animationsstil haben und fast aus einem anderen Medium kommen, sind Spider-Man Noir, sind Penny Parker und ist Peter Parker. Peter Parker könnte aus einem Looney Tune Cartoon sein. Also er könnte im Grunde genommen Porky Pig sein hier von den Looney Tunes, Warner Brothers.
Aber auf einer subtilen Ebene sind sie eben doch unterschiedlich. Du hast es mal so schön erklärt, glaube ich, im anderen Podcast, dass Miles Morales Welt bewusst in diesen 24 oder weniger Frames pro Sekunde gezeigt wird. Es ist abgehakt, es bewegt sich alles wie ein Zeichentrickfilm.
Ja.
Und Peter Parker, der Gealterte, aber nicht. Und weil er ja viel weiter ist, er ist viel flüssiger in seinen Bewegungen, er weiß, was er tut. Und auf einer subtilen Ebene gleicht sich diese Bildfrequenz, dieser Shutter Speed, dieser Künstliche in der Kamera, gleicht sich von Miles Morales an Peter Parker an, in dem Moment, wenn er immer mehr zu Spider-Man wird.
Ja.
Und toppt sich in dem Moment, als er diesen Sprung ins Ungewisse, nicht ins Ungewisse, in die Gewissheit eigentlich macht, zu diesem Höhepunkt, als er dann sein Kostüm endlich hat. Mhm. Und da sind wir dann bei einem absoluten Angleichen der Animationsgeschwindigkeit. Und das merkst du natürlich nur auf einer subjektiven Ebene, dass sie sich annähern. Es bedeutet aber auf einer objektiven Ebene, dass sie eben nicht, also sie sehen ähnlich aus, aber sie bewegen sich unterschiedlich sehr lange Zeit. Und das macht es in einem Animationsstil dann eben im Detail doch anders.
Ja, und er macht auch etwas dramaturgisch und ästhetisch. Sehr richtig, was mir auch sehr fehlt an dem modernen Spider-Man-Film. Und zwar, wenn ich Peter Parker schwingen sehe, möchte ich mich so fühlen, als wenn ich mit Peter Parker schwinge. Mhm. Also, oder Spider-Man, ganz egal, welche Spider-Man-Figur. Als ich Tobey Maguire Spidey durch New York hab schwingen sehen, waren das echte Kamerafahrten, die runtergegangen sind über die Taxis. Das Einzige, was nicht echt war, war der CGI Spidey in der Luft. Bei den Mark Webb-Filmen war sehr viel in Camera, sehr viel. Und bei den Tom Holland-Dinger spielt New York keine Rolle. Das ist überhaupt keine Rolle. Er könnte genauso gut hier in Berlin ein Superheld sein. Und es ist halt ein Stillshot und CGI. Also es ist ein Stillshot von einem Greenscreen mit CGI noch on top. Und das ist absolut nicht immersiv. Und hier, obwohl alles animiert ist, haben wir First-Person-View. Es ist groß. Wir haben den Enthusiasmus in dem Jungen, wenn er sich freut. Und er ist ein Brooklyn-Held. Er schreit sogar lautstark Brooklyn. Und dann spielen wir noch mit dem Comic-Medium. Wir haben Sprechblasen, die vokalisiert sind und noch on-screen zu sehen sind. Regelmäßig. Und wir könnten, wie du so schön bei Arcane gesagt hast, jedes Mal Pause drücken. Und wir hätten ein Bild. Wir hätten jedes Mal ein Frame oder ein Panel aus dem Comic. Und das ist unglaublich.
Es gibt aber eine Parallele zum MCU, die sich, wenn man sich die Castliste anschaut, einem wirklich ins Auge springt. Also sind wir ja auch schon fast wieder beim Multiversum, weil so gefühlt alle wichtigen Sprechrollen, außer Miles Morales, glaube ich, finden sich mehr oder weniger im MCU wieder.
Außer Nicolas Cage, obwohl er mal der Ghost Rider war. Also er war sogar schon mal ein Marvel-Held.
Er war ein Marvel-Held.
Aber Hailee Steinfeld, die spielt zurzeit Kate Bishop.
Genau.
In Arcane spricht sie Vi. Und hier spricht sie Spider-Gwen und zeigt erneut, warum sie ihre Agentin oder ihrem Agenten fetten Obstkorb schuldet. So. Weil sie kriegt nicht nur sehr dankbare Rollen, sie ist schwer beschäftigt und alles, was sie anfasst, wird zu Gold zurzeit und ich find's geil.
Ja, und wir haben wieder rausgehört, wie sehr du für sie schwärmst.
Oh, tu ich.
Mahershala Ali, den man auch kennt aus Green Book, wo er unfassbar gut ist, er spielt hier Uncle Aaron und im nächsten MCU Blade.
Ja.
Und
ja.
Witzigerweise, man ist sich ja nicht sicher, aber in Eternals hört man ja eine Person reden und kann sie aber nicht zu 1000% zuordnen. Und viele Leute glauben, dass
Wurde jetzt bestätigt.
Von wem?
Von Mahershala selbst.
Ah, perfekt. Ja, dann war es selber. Also in zwei verschiedenen Marvel-Universen hört man ihn reden. Das sieht ihn aber ja nicht.
Ja, und sein Arc, bitte sein Arc als sowohl die Onkel-Mentorenfigur als auch der Schurke ist unfassbar. Und ich sag's mal so, wir alle kennen die Sequenzen in- und auswendig, wenn Peter Onkel Ben auf dem Boden findet. Und wenn wir den Twist davon sehen in Into the Spider-Verse, trifft es einen mit einem ganz anderen Hintergrundgedanken. So, ich darf nicht werden wie mein Onkel und daraus nehme ich die Verantwortung. Brillant.
Ja. Und ja, stimmt, absolut. Und Zoe Kravitz spielt da auch mit. Sie spielt nämlich die gealterte MJ.
Ja.
Und sie hat in X-Men First Class Angel gespielt. Mhm. Sie hat in Batman Lego Movie Catwoman gespielt und sie spielt im nächsten richtigen Batman-Film
Catwoman.
Ja. Also hier gibt es sehr viel comic-übergreifende Figuren. Doc Ock ist auch so ein Beispiel. Die fand ich auch sehr gelungen in Into the Spider-Verse. Das ist nämlich, Doc Ock ist hier eine Frau und gesprochen von Catherine Hahn. Und Catherine Agatha. Hahn, ja genau, Agatha. Sie ist Agatha in WandaVision. Liev Schreiber, den du schon genannt hast, der Wilson Fisk, a.k.a. Kingpin, spielt.
Sabretooth
in
X-Men. In dem Film, den wir ignorieren, okay?
Den wir ignorieren, aber Liev Schreiber war nicht das Problem. Der war cool.
Nö.
Ja, Spider-Man sag ich, Nicolas Cage, der will ja immer irgendwie Comic-Rollen und deswegen hast du ganz wenige Filme, in denen er, also er wäre ja mal, beinahe mal Superman geworden und seitdem ist es nie zu was richtig Großem gekommen. Ghost Rider war so ein Ersatz für ihn, ja, also auch MCU. Hier ist es Spider-Man Noir und, jetzt muss ich kurz überlegen, ist es DC-Property? Ich glaube schon, Kick-Ass? Ist es DC-Property oder Vertigo oder sowas?
Ich glaube, es ist Vertigo. Aber ich bin mir nicht sicher.
Es kann auch Vertigo sein.
Ich glaube nicht.
Aber er spielt da quasi einen Batman-Ersatz immerhin.
Ich bin auch immer noch der Meinung. Aber dann müssten wir wirklich so einen Regisseur wie Raimi haben. Stell dir vor, der erste Doctor Strange geht nicht an Benedict Cumberbatch, geht an Cage.
Okay.
Nicolas Cage als Doctor Stephen Strange. Ich sag dir, das wäre so geil geworden und niemand würde auf die Idee kommen, ihn mit Tony Stark zu vergleichen, was er aus der Rolle gemacht hätte, okay? Er als so sehr arroganter, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, er hat mal für den Film Knowing, fürchterlicher Film, aber er hat für diesen Film, war auf der Comic-Con oder so und hat es mit Rose Byrne gemacht, übrigens, die auch in X-Men First Class mitgespielt hat. Und sie meinte, dass er vorher zu ihr gegangen ist und gesagt, er wird den ganzen Panel machen, ohne die Wörter ich zu sagen. Das heißt, er hat von sich in der dritten Person und so weiter gesprochen. Sowas wie Nicolas Cage agrees. Das ist so geil. Und stell dir mal vor, so eine Version von Doctor Strange, ich wäre dabei gewesen.
Doctor Strange, der nur in der dritten Person von sich redet?
Ja, also der am Anfang, wenn er noch so mega arrogant ist und so ja, weiter, ganz viel
das,
davon
das
sind.
Ist
und
schon das das wäre sehr karikaturhaft.
Ja, aber von Nicolas Cage will ich genau das sehen. Hallo? Das ist Nicolas Cage. Ich will auch sehen, wenn er sich die Hände bricht, dass er nicht mehr klarkommt und so einen Mental Breakdown hat wie in Face-Off und seine Augen einfach seinen Körper fast verlassen. Das will ich alles sehen.
Es gibt noch eine sehr entscheidende Überschneidung, nämlich die Figur, die wir im Trailer von Across the Spider-Verse sehen. Nee, Across the Spider-Verse. Das ist Oscar Isaac. Der spielt ja Miguel O'Hara. Das ist auch ein Spider-Man. Und er spielt bei Marvel den Moon Knight. Er kriegt eine eigene Serie. Dafür gab es ja einen kurzen Teaser schon in diesem Disney Plus Day Trailer zu den Marvel-Serien.
Ja, ich konnte es nicht fassen, dass du diese Post-Credit-Scene nicht im Kino gesehen hast.
Erstens habe ich tatsächlich Into the Spider-Verse nicht im Kino gesehen. Den habe ich ewig später auf Netflix gesehen. Und ich hab null damit gerechnet, dass da eine Post-Credit-Szene kommt. Das ist ja nicht etwas. Naja gut, nee, das stimmt gar nicht. Ich rechne bei den meisten Sony-Filmen nicht damit, aber ich verpasse deswegen immer bei Sony-Filmen die Post-Credit-Szenen. Also bei Ghostbusters war es ja genauso. Ich hab bei Legacy-Afterlife nicht damit gerechnet, dass eine Post-Credit-Szene kommt und bin da schon aus der Presseverführung gestürmt, weil ich auf Toilette musste und hab das halt verpasst, weil ich das Sony-Film nie damit rechne und ich hab's auch nicht bei New Universe gedacht und erst heute von dir im Vorgespräch erfahren, dass es überhaupt eine Szene gibt und hab sie mir angeschaut. What the heck? Und du, wie hast du gesagt? Das ist die?
Ich meinte, das ist die lustigste Post-Credit-Scene seit überraschend Spider-Man Homecoming, weil die Post-Credit-Scene von dem Film mag ich sehr gerne, wo Cap nochmal vor die Kamera kommt und uns sagt, Patience. So, manchmal lohnt sich Geduld und manchmal lohnt es sich zu warten und in anderen Fällen halt nicht. Und dann wird er erstmal still und das ist sehr witzig.
Ja, das ist auch gut.
Und also das fand ich damals einen sehr gelungenen Gag, wo die sich einfach schon rausnehmen, die Leute zu trollen mit Post-Credit-Scenes. Das fand ich wirklich sehr cool im MCU. Und hier führen wir Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 ein. Das ist so ein bisschen der Terry McGinnis aka Batman Beyond oder hierzulande, glaube ich, hieß der Batman of the Future von Spider-Man, einer aus Nueva York. Dem New York aus der Zukunft. Und wie er da jetzt genau reinkommt und warum er zurück in die Zeit reist und in die anderen Universen, weiß ich gar nicht. Also er wirkt ja erstmal so ein bisschen antagonistisch. Das haben die auch erstmal für einen ziemlich geilen Gag benutzt, weil er in der originalen 60s-Serie drin ist und sie diesen Spider-Man-Meme haben, wo sie sich immer mit dem Finger anzeigen.
Ja, wo mehrere, also ihr kennt alle diesen Meme. Spider-Man 2 und dann sogar 3 stehen in dieser Szene. dieses Meme und zeigen auf sich, so nach dem Motto, du bist der Spider-Man.
Du hast Schuld.
Du hast Schuld, irgendwie sowas. Genau, dieses Fingerpointing. Dafür ist dieses Meme bekannt. Und diese geniale Post-Credit-Scene, da springt Miguel O'Hara in eine andere Spider-Man-Dimension mit so einem Device an seinem Arm und landet genau dieser Szene und zeigt auf den anderen Spider-Man und der zeigt auf ihn.
Fantastisch. Ja, und der sagt, das ist unhöflich, hör auf mich zu zeigen und zeigt dabei immer weiter auf ihn und die zeigen sich diese. Das ist sehr witzig. Und es ist 1:1 aus einer Folge dieser Serie genommen, okay? Mhm. Das heißt, sie haben diese Folge bekommen, haben sie nochmal überarbeitet und haben Miguel O'Hara vom Zeichenstil angepasst an diese Uralt-Animation. Und das ist so witzig, das ist auch so statisch, das ist saugeil. Wir sehen da sogar ganz kurz J. Jonah Jameson, wo ich mir wünschen würde, dass sie auch, also ich finde, J.K. Simmons sollte auch jede Version von J. Jonah Jameson sprechen, bin ich der festen Überzeugung. So, weil er einfach nur brillant ist und ohne Witz, Top 5 bestes Casting in einem Superheldenfilm bleibt für mich J.K. Simmons als J. Jonah Jameson. Also, das ist für mich gar keine Frage.
Aber wer hätte gedacht, dass diese Post-Credit-Szene nicht nur ein Gag ist, sondern wirklich zu tun hat mit einer Fortsetzung?
Ich habe damals wirklich gerechnet. Ich bin rausgegangen, ich so, wir kriegen das hundertprozentig. Der nächste Film wird Spider-Man 2099 sein, was ich ganz cool finde, weil ich kenne die Comics nicht wirklich. Also ich bin jetzt nicht einer von denen, der sagt, ja, aber in dem Comic, keine Ahnung, wirklich.
Ich finde das Casting perfekt gelungen, Oscar Isaac, weil
ja, voll,
erstens, Oscar Isaac ist ja Lateinamerikaner, aber er schafft es in seiner schauspielerischen Range, auch ihren zum Beispiel zu spielen. Einen meiner Lieblingsfilme von ihm spielt er das ist Inside Llewyn Davis und damit spielt er einen irischstämmigen Musiker. Und Miguel O'Hara, und das ist ja schon, merkt es schon am Namen, Miguel, ein lateinamerikanischer Vorname oder Latino-Vorname, und O'Hara ist aber ein irischer Vorname, Nachname. Und tatsächlich ist die Figur, so viel habe ich mit einer schnellen Wikipedia-Recherche rausgefunden, tatsächlich auch irisch-lateinamerikanisch. Und dann hast du halt diesen einen Typen, der genau das spielen kann, Oscar Isaac, der eh ein fantastischer Schauspieler ist. Und was für ein tolles Casting, passt perfekt rein. Und ja, stimmt, also wenn man so drüber nachdenkt, wenn man raushört, dass das Oscar Isaac ist, in dieser kleinen, witzigen Post-Credit-Sequenz, dann muss mehr dahinter stecken. Da muss
ich bin rausgegangen, ich so, entweder kriegen wir jetzt ein Straight-Up-Sequel zu Into the Spider-Verse oder in den nächsten Monaten kriegen wir die Ankündigung, die und die und die und die kriegen alle ihr Spin-Off. Mhm. Aber auf jeden Fall kriegen wir einen Film jetzt mit hier Miguel O'Hara, weil sonst holst du dir nicht Oscar Isaac und sonst machst du diese Szene nicht. Das bringen die im Leben nicht. Und das ist halt auch das Brillante eigentlich am Film. Weil wenn du dir den Trailer anguckst, wenn ich dir eigentlich die Story des Films grob erzähle, wirklich runterbreche, nur auf die Handlung, nicht auf die Charakterentwicklung und so weiter und so fort, denkst du, dass das der billigste Gag einer Firma ist, um ein Franchise hochzuzüchten. Oh, guck dir mal diese Version von Spider-Man an. Oh, guck dir mal diese Version an. Da können wir ein richtiges Franchise rausschlachten, Baby, und so weiter. So wirkt das eigentlich auf dem Papier. Dann guckst du diesen Film an, der ist so viel intimer, so schöner, so privater, so herzlicher als die meisten Spider-Man-Filme da draußen. Und ja, weil er so gut funktioniert, sagst du dir, ganz ehrlich, gib mir die anderen. Gib sie mir gerne. So.
Es gibt übrigens der mit aktuell beste Spider-Man oder die beste Spider-Man-Umsetzung dazu, die passend eher zu Into the Spider-Verse als zum MCU Spider-Man, ist tatsächlich das Videospiel.
Sagen auf der
PS4 und jetzt auf der PS5. Und es war auch mein erstes Spiel auf der PS5, nämlich Miles Morales. Also Spider-Man Miles Morales ist ein, es ist eigentlich ein Standalone-Spin-Off zu dem Spider-Man-Spiel, das so toll ist. Und dieses Spider-Man Miles Morales, das ist auch eines der schönsten PS5-Spiele tatsächlich. Ich kann das echt nur jedem ans Herz legen, der Into the Spider-Verse, der diesen Film mag. Spielt dieses Spiel, wenn ihr denn die Möglichkeit habt, es auf einer PlayStation 5 zu spielen, meistens exklusiv auf der PlayStation 5. Nur als Tipp nebenbei, weil es wirkt wie eine Realverfilmungsversion davon, aber gleichzeitig sehr comichaft. Es ist ein anderer Miles Morales natürlich, ist eine andere Story. Aber es passt so schön aufeinander. Und wenn Into the Spider-Verse eins geschafft hat, dann Multiversum so zu etablieren, dass ich nie mehr unbedingt das Gefühl habe, Spider-Mans miteinander vergleichen zu müssen. Du machst es ja die ganze Zeit bei Tom Holland und Tobey Maguire und Andrew Garfield. Und auch gerade No Way Home, also mit dem Wissen, wie es vielleicht in No Way Home aussehen könnte, habe ich jetzt noch mehr das Gefühl, oder wird, ja, wir wissen es ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber jetzt ist Spider-Man halt so sehr bei mir angekommen, als es gibt nicht den einen Spider-Man. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist halt auch das Tolle, weißt du? Mhm. Du bist, glaube ich, nicht so krass mit den Heftchens und allem groß geworden, aber du hast den Film gesehen und gesagt, ich habe hier eine Spider-Man-Figur gesehen, mit der ich mich identifizieren kann. Ja, und das ist genau das, was ich zu Beginn gesagt habe, weil die Seele so eingefangen wurde, dass selbst Leute, die noch nie viel mit Spider-Man anfangen konnten, direkt eintauchen können. Und das können sie hier und das können sie bei Raimi. Und das ist halt das Ding. Es ist Ich habe nie ein Problem damit, wenn etwas ein Remake ist. Eine Adaption ist eine Adaption. Das muss nicht eins zu eins das Gleiche sein, muss es nicht. Aber es muss die Essenz einfangen. Und das kann es auch mit einem sehr verrückten Rahmen machen. Und das hat dieses Projekt gigantisch gut gemacht.
Ja, aber ich bin vielleicht nicht mit den Heftchen groß geworden, Eve, aber ich habe auch die 90er-Jahre Spider-Man-Serie und runter geschaut, natürlich.
Okay, ich ziehe alles zurück.
Und die Sam Raimi-Filme gehören ja bis heute einfach zu den besten Comic-Verfilmungen überhaupt. Also wenn man nur drüber nachdenkt, ne? Also gerade nächstes Jahr wird Sam Raimi Spider-Man 2 20 Jahre alt. Und wenn du jetzt die besten Comic-Filme der letzten 20 Jahre anschaust, dann gehört dieser Film auch rein. Und zwar ganz weit oben.
Absolut.
Also, wenig, die drüber sind.
Ja.
Gibt's nicht so viele.
Und ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst. Es gab jetzt so ein kleines Panel, das ist wieder so eine kleine Tangente, so ein Mini-Panel, das hieß The Villains, wo Willem Dafoe, Jamie Foxx und Alfred Molina gequatscht haben darüber, wie sie jetzt so in diesem Film vorkommen und so weiter und so fort. Und dann hat Alfred Molina so gefragt, na, was ist denn so anders? Ja? Und dann sagte er, ach, weißt du, damals, als ich das mit Sam Raimi gemacht habe, hatten wir richtige Puppenspieler und wir hatten diese Arme auf meinem Rücken und die wurden richtig bewegt und so weiter. Heute gehe ich ins Studio, schießen 1, 2 Szenen und dann machen die das alles in der Post. Und das hat er so mit so einem Lächeln gesagt. Ja klar, für ihn ist es nicht so anstrengend, aber dann denk ich mir so, du verkaufst den Film gerade wirklich nicht gut für mich. So.
Ja, es tut auch ein bisschen weh, das im Trailer von No Way Home zu sehen, wie sehr selbst, was auf einer Brücke spielt, auf einer Autobahnbrücke, wie sehr das einfach nichts davon echt aussieht. Weißt du, was ich meine?
Es ist keine echte Brücke. Es ist keine echte Brücke. Es geht nichts echt kaputt. Die Doc Ock-Dinger sind nicht echt. Und selbst Spider-Man ist nicht echt. Es ist einfach ein nicht echt on top of nicht echt mit sehr viel Nicht-Echtness. Und dann gucken wir uns den Into the Spider-Verse an, wo natürlich nichts echt ist, aber da dann so viele kleine, schöne Details drin sind.
Aber es fühlt sich echt an.
Das ja, ist genau. Als würdest du in einem richtigen Comic blättern und du hast auch so eine richtige Cinematografie. Du hast unterschiedliche Winkel, in denen sich diese Kamera bewegt. Es gibt diesen schönen First-Person-View, wo wir richtig sehen, wie er anfängt, die Netze zu schießen. Ich so, danke, du
kommst
danke,
ja auch zum
danke.
Staunen da nicht mehr raus. Das ist vielleicht absolut eines der großen Probleme beim MCU. Es gibt ganz, ganz wenige Action-Sequenzen. Die meisten davon sind in Avengers 1, die ikonisch sind. Also wo du wirklich was
der 180-Grad-Shot.
Der 180-Grad-Shot. Ich habe gerade erst, witzigerweise, ich glaube gestern, ein uraltes Video dazu vom Patrick H. Williams, von einem YouTuber, geschaut, über die Limitations des MCU. Und das, was er herauskristallisiert hat, ist eines der großen Probleme des MCU, dass Action tatsächlich egal ist. Wir gehen wegen Charakteren rein, weil MCU, wenn es MCU etwas schafft, dann uns Charaktere näher zu bringen, die wir dann mögen. Wo es MCU schlecht wird, ist Konsequenzen für die Charaktere. Da haben sie große Probleme damit, sind sehr gut im Aufbau von Charakteren, die wir alle mögen, die wir alle lieben. Aber mit den Konsequenzen und wie sie weitergedacht werden, die Figuren, da scheitern sie sehr oft. Und anders als beim normalen Actionfilm, den schaust du halt wegen der Action. Und beim MCU schaust du es echt nur wegen den Charakteren, weil die Action total austauschbar ist, bis auf eben wenige Szenen. Und dazu gehört eben das, dieser 180-Grad-Shot, den du gesagt hast, weil es auch geil gefilmt ist und so. Und hier bei Into the Spider-Verse kommst du aus dem Staunen nicht mehr heraus, weil immer etwas passiert. In jedem Frame, in jeder Szene, in jedem Moment passiert etwas und du kannst gar nicht alles erfassen. Das geht ja gar nicht. Wahnsinn. Ja. Das ist ein Film, den du tatsächlich mehrmals gucken musst und auch mehrmals gucken willst.
Ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile schon 5, 6 Mal gesehen und mir fällt jedes Mal was Neues auf. Was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, ich so, halt, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Und zwar das Haus von Tante May. Ist 1:1 das Haus von Tante May aus Raimi.
Ach, echt?
Also 1:1. Und deswegen, weißt du, mir ist es gar nicht aufgefallen, weil das Haus von der Familie Parker ist so warm und ist so heimisch, weil die beiden sind ja auch so niedlich und es ist so niedlich eingerichtet mit sehr warmen Farben, dass man sich da immer automatisch zu Hause fühlt, wenn man da reinguckt, ne? Und jetzt sehe ich das und ich habe mich einfach zu Hause gefühlt und es gar nicht hinterfragt. Und das letzte Mal, als ich so diesen Rewatch gemacht habe, ich so, es ist das gleiche Haus. Deswegen fühle ich mich hier so wohl. Und es ist nur animiert. Und das ist sehr geil. Das ist wirklich ziemlich cool.
Das sind die Details, die sich da drin überall verstecken. Und wer ist denn für diese Details verantwortlich? Jetzt müssen wir über die zwei großen Masterminds dahinter reden. Nämlich Phil Lord und Chris Miller. Ich bin großer
Fan. Fast-Han-Solo-Regisseure.
Die Fast-Han-Solo-Regisseure. Die waren es ja lange Zeit bis während des Drehs. Und das war auch meine große Hoffnung bei diesem Film. Man weiß auch am Ende, wenn man den Film schaut, nicht ganz genau, was ist noch von denen, weil die ja so viel abgedreht haben und was ist eigentlich neu von Ron Howard nachgedreht worden. Also Ron Howard hat ja auch nichts mehr geändert, er hat einfach das Drehbuch nachverfilmt. Und der große Stress, den Phil Lord und Chris Miller dann wohl währenddessen mit Kennedy hatten, also mit der Kathleen Kennedy, war, dass sie sehr vom Skript abweichen wollten. Sie wollten da viel mehr rauskitzeln, als eigentlich war. Ob es jetzt bei Alden Ehrenreich, den sie ja selber gecastet haben, selbst war oder eben aus dem Skript. Und das spricht für sie, gerade nach Solo A Star Wars Story, mit dem wir beide ja nicht 100% zufrieden sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das soll jetzt keine Kritik an dem Film sein, weil er ist immer noch okay, finde ich. Okay.
Ich finde den scheiße.
Ja, du findest ihn richtig scheiße. aber das Ding ist halt, Phil Lord und Chris Miller, die liefern halt immer ab. Die haben noch nie einen schlechten Film gemacht. Also ob weder als Regisseure, als Autoren noch als Produzenten, die haben noch nie schlecht abgeliefert. Und einer ihrer großen Sprungbretter war ja auch ein Animationsfilm sogar, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen war es, glaube ich.
Ja, und das war bei mir ähnlich wie bei dir mit Into the Spider-Verse, dem Lego-Film.
Also ich liebe den Lego-Film, Mann.
Ja, aber hier kommt's, ja. Okay? Als der rauskam und die Trailer rauskam, dachte ich mir, ne. Das gucke ich mir im Leben nicht im Kino an, okay? Also das sah für mich halt auch aus wie so ein gigantischer 2 Stunden Werbespot für Lego. Und erneut, so ähnlich sieht ja auch auf dem Papier, also auf den ersten Blick Into the Spider-Verse auch aus, wie so ein gigantischer Werbespot für ein cinematisches Universum. Hatten wir auch mit diesem verkackten Dark Universe da mit The Mummy und Tom Cruise, diesem Rotzfilm, ja? Und alle, wirklich, ich kenne niemanden, der mir nicht gesagt hat, wie, du hast The Lego Movie nicht gesehen? Der ist brillant, den musst du gucken. Und ich, ist das dein Ernst? Und dann habe ich mir den ausgeliehen, damals wirklich noch in der Videothek, kannst du dir vorstellen, meine Fresse, Video World. Mhm. Und den auf Blu-ray geguckt und ich war hin und weg. Ich bin so ein Trottel, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Und ja, The Lego Batman zum Beispiel, den mag ich auch ganz gerne, aber ich finde, er kommt an The Lego Movie nicht ran.
Bin ich ganz
trotzdem guter Film, spaßig. Mhm. Kommt übrigens in meinem Rewatch, wird der nur erwähnt, ich weiß, er kriegt kein richtiges eigenes
Video. Auch Lego Movie 2 kommt ja nicht an den ersten ran. Und das liegt unter anderem
daran. Den habe ich nicht gesehen.
Und der ist halt nett, aber der ist und hat auch eine coole Grundidee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss gerade überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage, aber ich meine, beim Lego-Movie haben Phil Lord und Chris Miller auch Regie geführt. Und das haben sie halt bei den anderen beiden Projekten nicht. Ja, genau, haben sie. Sie haben da Regie geführt. Aber seitdem auch nicht mehr an einem Animationsfilm. Also, sie sind noch die Produzenten und sie sind vor allem für die Story verantwortlich von Spider-Man. Interessanterweise Phil Lord auch ein bisschen mehr hier als Chris Miller. Das ist ja so ein Gespann, die machen ja alles zusammen. Und bei Spider-Man Into the Spider-Verse kommt aber die Story, also zumindest laut IMDb, die Story und die Writing-Credits gehen erstmal nur an Phil Lord, also ohne Chris Miller. Und der Co-Autor war Rodney Rothman, der unter anderem Regie geführt hat, weil Spider-Man Into the Spider-Verse fühlt sich nicht nur so überladen und groß an, sondern es waren auch 3 Regisseure, die da permanent damit zu tun hatten. Alle mit Art-Department-Hintergrund und der wichtigste dann wahrscheinlich von ihnen Rodney Rothman, weil er auch das Screenplay geschrieben hat. Und da jetzt, um den Weg zu schlagen zu Across the Spider-Verse, da haben sie die Regie komplett ausgetauscht. Auch bei den Writing-Credits sind es jetzt Phil Lord und Chris Miller. Ich muss kurz nochmal überlegen, ob noch eine dritte Person wieder involviert war. Ja, tatsächlich, Dave Callahan. Oh, ja, stimmt, zu dem wollte ich ja gleich. Nee, da, ich halte dich kurz hin. Dave Callahan merken wir uns ganz
mich
kurz.
Hin.
Du weißt nicht, wer das ist, ne? Ich wusste es auch nicht.
Dave, warte, wie?
Ich wusste nicht, wer Dave Callahan ist. Nee, google jetzt nicht. Machen wir gleich. Ich will nur darauf hinaus, das ist ein Riesenprojekt, dieses Spider-Man Into the Spider-Verse, und gerade so Animationsfilme, du sitzt halt jahrelang dran und du sitzt jahrelang in einem Studio in der gefühlt nur in der Post-Production und es gibt keine richtige, es gibt ja kein Set, an dem gedreht wird. So, und das ist einer der Gründe, warum auch gerade bei solchen Filmen das so viel rotiert wird, selbst bei Fortsetzungen. Weil wenn das jetzt ein Typ nur machen würde, ne, der würde sich jetzt 5 Jahre mit dem Film einsperren und dann eine Fortsetzung machen für die nächsten 5 Jahre. Das ist ja, das schmeißt 10 Jahre deines Lebens in Anführungsstrichen weg für sowas. Ja, und deswegen sind Phil Lord und Chris Miller da eher als die Masterminds am Start, nachdem sie mit Lego Movie ihr eigenes Regie-Ding bei einem Animationsfilm nochmal gemacht haben, sind eher als Masterminds am Start und für alles verantwortlich und haben sich die Leute ausgesucht, die für sie die Regie machen. Das sind eben Leute mit großem Art-Department-Hintergrund, die schon alles Mögliche gemacht haben, von Shrek 2 bis selbst Minority Report hat einer gemacht von denen. Also
für mich einer der unterschätzten Spielberg-Filme.
Ich liebe diesen Film. Es ist einer meiner Lieblings-Sci-Fi-Noir-Filme, so nach Blade Runner tatsächlich.
Der ist auch geil.
Der ist mega. Also es sind halt, die haben sich halt wirklich die Talents perfekt rausgesucht. Ob es jetzt die Voice-Talents sind, die wir ja schon erwähnt haben, oder eben die Talents, die für die Kreativität im Hintergrund zuständig sind. So, und deswegen hängt alles von diesen beiden ab. Und ich verfolge das Projekt Across the Spider-Verse schon sehr lange, nämlich weil ich beiden auf Twitter folge. Und die haben immer wieder Sachen auf Twitter auch dazu gepostet. Die haben ein großes Whiteboard gehabt, wo Chris Miller und Phil Lord an der Story von Across the Spider-Verse gearbeitet haben. Und das war so überfüllt, dass als ich diese Ankündigung mit Part 1 und Part 2, nur Part 1, es gibt ja nur eine Part 1-Ankündigung, als ich das gesehen habe, hat es mich null gewundert. Weil da ist so viel drin in ihrem ersten Whiteboard, das sieht nach mehr als nach einem Film aus. Das sieht nach einem eigenen Universum aus, nach einem eigenen Spider-Verse. Und so ist es dann letztlich auch. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass es Part 1 heißt. So, es könnte ja auch ein könnte es ja auch einfach, dass der dritte Teil halt einen anderen Namen hat. Es könnte einen ganz normalen dritten Teil geben. So, weil das ist ja ein erster Teil. Und Across the Spider-Verse, dass sie sich dafür in Part 1 entschieden haben, deutet schon sehr darauf hin, dass es ein To-Be-Continued-Film ist, was ich eigentlich nicht mag. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen Dämpfer für mich ist. Und jetzt zu dem anderen Dämpfer, nämlich das ist Dave Callahan. Das ist der Writer dieses Films, zusammen mit Chris Miller und Phil Lord. Und ich will jetzt nicht Writer nur daran bemessen, was sie Schlechtes gemacht haben, okay? Einen guten Film meiner Meinung nach, den er gemacht hat, war Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Da hat er mitgeschrieben. Ein anderer Film, der zumindest interessant aussieht, den ich mir aber nie angeguckt habe, war America, der Film auf Netflix, falls du davon schon mal was gesehen hast. Das ist auch ein Animationsfilm, sieht sehr verrückt aus, habe ich mir aber noch nicht angeschaut. Jean-Claude Van Johnson ist auch von ihm, falls du davon
Wonder Woman 84.
Jetzt hast du es jetzt nachgeschaut. Ich wollte dich doch jetzt teasern. Ausgerechnet Wonder Woman 1984 ist auch von ihm. Und da sind wir uns ja beide sehr einig, Yves, das ist ein unfassbar beschissener Film.
Meisterwerk.
Das ist, glaube also, ich, ernsthaft einer der schlechtesten Superheldenfilme, die ich je gesehen habe.
Ja, absolut.
Und ich mag Wonder Woman 1. Ich mag
ihn wirklich, aber das da geht nicht. Aber ich muss sagen, okay, ich habe euren Podcast gehört zu Wonder Woman 84.
Ja.
Und ich habe lange nicht so hart gelacht. Weil du warst überraschend still. Was?
Ich war nicht still. Ich war neutral.
Warte. Du warst still und reserviert, ist das Wort, das ich benutze. Und irgendwann mitten im Podcast, als du dir anhörst,
Das war gegen Ende. Richtung Schlussfazit gekommen sind. Ja, und Fabian und Laura ihre Fazits gezogen haben, die doch recht positiv klangen, ne?
Die waren richtig positiv. Und dann hast du gesagt, halt, stopp, das ist total zum Kotzen oder so. Irgendwie sowas hast du gesagt.
Ich kann nicht, so sinngemäß paraphrasiert habe ich sowas gesagt wie, ich verstehe jetzt nicht, warum wir diese Scheiße so loben oder irgendwie sowas. Das ist Scheiße. Das ist einfach Scheiße. Dieser Film ist Scheiße.
Ich habe so krass gelacht. Also ich hab mir den Podcast angehört, weil ich wusste, es wird interessant, wenn du da mit drin bist und es um diesen Film geht. Und ich hatte gerade was zu trinken im Mund. Ich habe es ausgespuckt. Ich habe so krass gelacht. Weil weißt du, normalerweise bin ich derjenige, der sowas sagt. Und der sagt, das ist Scheiße. Und es ist so, aus deinem Mund zu hören, erst recht nach diesen Lobgesängen. Ich so.
Wir haben halt hier, wir waren ja fair, ne? Wir haben auch viel über die guten Sachen geredet. Weißt du, ich finde diesen Film ja so schlimm, weil er hier und da gute Ansätze hat und es dann also sowas von gegen die Wand tritt und auch moralisch so fragwürdig ist. Ich sag nur Stichwort Vergewaltigung. Dieser Film glorifiziert in meinen Augen Vergewaltigung. Und das ist halt also für mich unbegreiflich, wie man dann den Film in so ein gutes Licht rücken kann. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine, hört diesen Podcast nicht nur, um Getränke auszuspucken, sondern weil er auch sonst hörenswert ist. Das ist hier auf GigaTV Mag, das ist der YouTube-Kanal, und Die Quadrataugen heißt der Podcast. Hört gerne da unsere Wonder Woman-Folge. Ich bin auch relativ stolz drauf.
Da habe ich sehr gelacht. Ja, ich muss halt lachen. Ich muss halt die ganze Zeit lachen, als hätte ich den Film gemacht und der hätte auch gesagt, dass der so doof ist. Wie gesagt, ich will euch auch von diesem Film zu sprechen unbedingt, weil er scheiße ist. Aber Pedro Pascal in seiner Shyamalan-sticken Performance aller Zeiten, ja, kriegt ja diesen Wunschstein. Und dann sagt er will der Stein sein. Ohne Witz, ich hätte ihn sich in einen Stein verwandeln lassen und der Film wäre zu Ende gewesen. So nach 10 Minuten wäre er einfach nur ein scheiß Stein gewesen.
Das wäre das Allerbeste gewesen, wenn einfach nur so ein Stein auf dem Schreibtisch ist und irgendjemand schmeißt ihn dann später weg.
Ja, das dachte ich neben. Weißt du, ich saß neben meinem Kumpel, als er gesagt hat, I wanna be the stone. Ich so.
Und das macht so wenig Sinn, weil innerhalb des Films, woher will er wissen, dass er dann nicht wirklich ein Stein wird?
Ja, das ist das Erste, was ich mich gefragt habe. Ich habe so, weißt du, nachdem es passiert ist, ich habe richtig krass gelacht und dann, warum lachst du so? Ich so, stell dir mal vor, der wird jetzt wirklich zum Stein. Und das war's. Der Film ist zu Ende. Und da mussten wir auch so krass, wir mussten aufhören, kurz zu gucken, weil wir so hart darüber lachen mussten, über diese Idee, dass er sagt, ich will ein Stein werden und auf einmal, puff, ist ein Stein und das war's.
Ich weiß nicht, ob es zu diesem Film ein How It Should Have Ended gibt, aber so sollte es aussehen.
Oder? Ja. So nach 10 Minuten zu Ende erklärt sich den Stein, sagt, ich will der Stein sein, ist ein Stein und der Film ist zu Ende. Und Star Wars benutzt ihn dann als Charakter. Okay. Aber übrigens, weißt du, was auch von Dave Callahan kommt, sehe ich gerade?
Was?
The Expendables 1 und 2.
Oh nein.
Also eins muss man ihm lassen. Dialoge kann er.
ja. Aber man darf auch nicht vergessen, hier der Autor von Chernobyl, von der Serie. Was hat der vorher nochmal gemacht? Der hat irgendeinen richtigen großen Scheiß gemacht vorher. Weißt du noch, was ich meine?
Ich muss gucken. Also Chernobyl habe ich gesehen, das fand ich sogar riesig.
Dafür ist er ja mit Preisen zu Recht überhäuft worden. Und an dem Projekt hat er auch ewig gearbeitet, weil das war sein Herzensprojekt, wie es halt bei Autoren manchmal so ist. Aber Craig Mazin heißt
er. Craig Mazin.
Und der hat gemacht Hangover 2 und Scary Movie 3 und 4.
Ich bleib dabei. Scary Movie 4 hat einen Gag, über den ich bis heute lachen muss. Okay, und zwar wo sie Krieg der Welten verarschen.
Ja.
Und der Typ, der Tom Cruise nachmacht, macht das übrigens großartig.
Ja, macht das
ist ein Schauspieler, der auch bei Boston Legal, was übrigens eine meiner Lieblingsserien auf der Welt ist, alle sind irgendwie so panisch und er schießt in die Luft und sagt, wir müssen Ruhe bewahren und schießt so in die Luft. Und auf einmal fällt so ein Paragleiter tot vom Himmel. Und das Letzte, was er sagt, ist, warum? Und über diesen Witz musste ich richtig hart lachen, muss ich sagen.
Das war jetzt nicht einer der besseren, aber
Das ist ein guter Witz.
Es gab tatsächlich viele Stellen bei Scary Movie 3, wo ich gelacht habe. Wo sie auch
Eminem verarschen, den finde ich bei Scary Movie 3 musste ich über die komplette 8 Mile verarschen.
Ja, eben. Das meine ich
die doch. War wirklich gut. Ich habe den Traum, was für ein Traum, den Traum, einen Traum zu haben, das ist großartig.
Also das ist der eine Dämpfer, den ich so ein bisschen habe, also dass das als Part 1 aufgezogen ist, nicht als eigenständiger Film, der nur Fortsetzung verdient. So, das finde ich eigentlich die stärkere, also so wie es auch Sam Raimi gemacht hat. Er hat halt 3 eigenständige Filme gemacht. Und nicht einfach. Also, wo hat das denn je geklappt? So mit dem Part 1, Part 2 als Fortsetzung. Da fällt mir Matrix ein, hat sehr suboptimal geklappt.
Vielleicht funktioniert es gut bei Dune.
Selbst bei Back to the Future, ne? Und wir lieben alle die Back to the Future Trilogie, aber selbst da hat das nicht so super gut funktioniert, dass es 2 Sequels gibt, die zu sehr aufeinander aufbauen.
Aber bei Dune kann es funktionieren.
Ja, aber Dune funktioniert ja gar nicht so.
Na, das ist auch in Part 1.
Ja, aber Part 1 ist ja schon direkt als Fortsetzung angelegt. Das ist ja was anderes. Was ich sage ist, du hast einen ersten Film, der abgeschlossen ist.
Ach so.
Und dann hast du aber die Fortsetzung davon, aber die ist zweiteilig. Wo gibt's denn ein gutes Beispiel dafür?
Also, oh ja, ich habe jetzt eins tatsächlich.
Ja?
Aber das ist ein kontroverses Beispiel, aber ich finde es ist ziemlich gut. Und zwar in Gore Verbinskis Fluch der Karibik-Trilogie.
Sind auch okay, aber nicht besser als der erste.
Ich habe sie ja noch mal gerewatcht dieses Jahr und ich finde, der dritte Teil ist irgendwie so ein verkanntes Fantasy-Meisterwerk tatsächlich.
Der hat ein paar richtig geile Stellen.
Ja, und die
funktionieren auch als Back-to-Back-Filme, funktionieren sie ganz gut. Sag ich nicht. Also ich mag die erste Flucht der Karibik-Trilogie sehr gerne, aber der erste ist ein perfektes Abenteuerfilm-Meisterwerk.
Der erste ist unerreicht.
Und die anderen zwei kommen da nicht ran. Vor allem nicht der zweite. Der reißt so vieles so ein mit seiner To-Be-Continued-Scheiße. Weißt du, das ist kein guter Film, der zweite eigentlich. Er hat ein paar Momente, aber es ist kein guter Film.
Wie gesagt, ich habe jetzt noch mal eine andere Meinung zum zweiten. Ich hatte lange auch diese Meinung, aber jetzt, wo ich noch mal gesehen habe, ich habe so krass viel Positives entdecken können in diesem Film. Vielleicht liegt es auch daran, dass heutzutage so viele Franchises so kacke sind. Das kann einfach sein. Aber ich habe da richtig geile Charaktermotivationen gehabt. Ich habe da so viele Schauwerte gehabt. Ich hatte da so Unglaubliches. Das ist zum Beispiel wieder das Ding. Weißt du noch, als du einen 5-Minuten-Rant gehalten hast darüber, warum Eternals kein geiles Worldbuilding hat und ich einfach nur Popcorn gegessen habe und es genossen habe und deine Wut genossen habe. Ich musste daran denken, wie gut Fluch der Karibik in Worldbuilding ist. Und zwar wirklich die komplette Trilogie. Die zeigen uns so unglaubliche Sachen, immer und immer und immer wieder und ohne, dass irgendwas erklärt wird. Du verstehst ganz genau, wie was funktioniert und du hast auch so ein bisschen überflüssige Informationen, damit du ein Gefühl dafür hast, dass das eine Welt ist, die lebendig und belebt ist. Das ist so geil.
Das stimmt, du hast absolut recht, das machen die cool. Das machen selbst die schlechteren Fortsetzungen immer noch okay.
Ja, ja.
Und was sie aber nicht gut machen, da muss ich immer mit den Augen rollen, weil es halt im ersten so cool funktioniert hat, so dieser Moment gegen Ende, wenn alle sich gegenseitig verraten. Und das dadurch so eine Art eigentlich Blake Edwards-mäßige Chaos entsteht. So ein Snowball-Comedy-Charme. Das betreiben sie
Screwball
halt.
Screwball.
Ja. Screwball-Comedy-Charme. Und das übertreiben sie komplett im zweiten und dritten Film.
Im dritten finde ich das am brillantesten tatsächlich.
Am brillantesten? Weißt du,
ja, ich sag's dir auch warum, okay? Weil im dritten gehen sie damit derartig all in, dass es einen gewissen Punkt gab, wo ich weiß, und das wollten die auch. Ich so, auf wessen Seite bin ich jetzt überhaupt eigentlich noch? Ich weiß, kam dieser Punkt. Ich so, hä? Seid ihr nicht irgendwie? Und zum Schluss sagen die, fuck it. Weil das ist halt auch das Brillante. Und ich will jetzt die Fluch der Karibik-Tangente gleich beenden. Aber deswegen ist für mich auch Fluch der Karibik 3 so ein spektakuläres Beispiel dafür, was dann Teil 5. Teil 4, dem kann ich noch was abgewinnen. Teil 5 nicht. Dass Teil 3 noch richtig Jack verstanden hat. Mhm. Weil Jack kommt häufig rüber wie so ein trotteliger, besoffener Vollidiot, okay? Und im Teil 3 hat er diese Momente auch. Aber die sind alle halt nur gespielt. Er hat so einen Masterplan. Ganz zum Schluss geht alles genauso auf, wie er sich das gewünscht hat, von A über B, C, D und so weiter bis hin zu Z. Und das ist super. Und der Mann ist brillant. Deswegen wurde er am Ende von Teil 1 der brillanteste Pirat genannt, den ich je gesehen habe und so weiter. Und in Teil 5 ist nichts geplant. Er ist das wirklich. Er ist wirklich ein Trottel. Er ist besoffen. Und wenn er überlebt, dann nur, weil er gerade Glück hatte und sich geduckt hat, weil er Hacke war.
Ja.
Und ich so, ihr habt den Charakter nicht mehr verstanden.
Ja, absolut, du hast absolut recht. In dem Moment, wo Gorbatschinski nicht mehr am Start war, ist es vor die Hunde gegangen.
In Teil 4 funktioniert sogar noch. Ich glaube, es ist Neil Marshall. Weil da gibt es diese tolle Szene, wo er vom König gefangen genommen wird. Mhm. Und er guckt sich direkt im Raum um, so Sherlock Holmes-mäßig. Er sieht den Balkon, er sieht den Kronleuchter, er sieht dieses Croissant oder was das ist. Ja. Und zack, daraus wird seine Strategie. Das ist toll. Aber in Teil 5 war er einfach nur
ein Opfer. Ich mag auch den Story-Arc in Teil 4 mit den Spaniern und wie sie, wenn sie den Jungbrunnen entdecken, dass sie den halt einfach niederreißen. Das ist so gut gemacht. Weil es halt auch aus einem Buch geklaut ist. Aber es ist auch wurscht. Stranger Tides war das, glaube ich, ne?
On Stranger Tides ist halt ein bisschen davon. Es hat auch ein bisschen Schatzinsel. Ich mag das ganz gerne.
Es hat ein bisschen Schatzinsel-Charme. Genau das ist es. Genau. Ja. Aber auch trotzdem insgesamt inkonsequenter Film. Und Neil Marshall ist halt kein Gorbatschinski. Ich glaube, ich mag nichts wirklich, was Neil Marshall je gemacht hat. Also das ist halt Musical-Regisseur und das sieht man all seinen Filmen an. Ist auch wurscht. So, das war wieder mal gegen Ende unser großes, ausschweifendes Wegkommen vom eigentlichen Thema, aber das macht uns ja auch irgendwie aus. Was Cross the Spider-Verse angeht, egal was wir hier spekulieren, ihr könnt euch am 13. Oktober 2022 ja selbst ein Bild machen, zusammen mit uns. Wir sind super gespannt und haben darauf halt tatsächlich mehr Lust als auf No Way Home. Man kann es nicht anders sagen.
Letztes Wort, was erwartest du?
eigentlich alles, was ich ja hier schon gesagt habe. Ich habe ein bisschen Angst wegen, ist das wirklich eine richtig gute Fortsetzung oder nicht? Aber ich erwarte mehr von dem Stil, ich erwarte mehr von dem Humor. Ich habe großes Vertrauen in Phil Lord und Chris Miller insgesamt. Ich erwarte einfach einen sehr unterhaltsamen und gleichzeitig an vielen Stellen sehr berührenden Film, was ich ja noch nicht vorhersehen kann, wie er uns jetzt berühren will. Aber sie schaffen es immer in ihren Projekten, uns irgendwie zu berühren. Und das erwarte ich.
Ich hoffe in erster Linie, weil das hat halt auch der erste Film, haben wir davor schon gesagt, so gut gemacht, dass jede Spider-Figur so ein bisschen anders ist. Ich bin sehr gespannt, was sie mit Miguel machen. Und das ist auch so ein bisschen die letzte Tangente zu No Way Home. Ich wäre am krassesten enttäuscht, wenn sie Toby und Andrew als Gimmick reinbringen. Wenn die kommen und dann haben die ihren 3-Spider-Bro-Moment und das war's das. Das würde ich ohne Spaß zum Kotzen finden. Ich möchte wirklich, das sollte das dort der Fall sein, so einen kleinen Ideologienkonflikt zwischen den dreien geben, weil die drei sind andere Spider-Man, weißt du? Und genau das hat den letzten Teil, den Into the Spider-Verse, so toll gemacht und davon
würde ich mir... Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden, also das was kommt, dass sie zusammen einfach zusammenarbeiten gut ist oder dass wirklich Andrew Garfield, Tobey Maguire und Tom Holland da sind?
Nein. Ich meinte für Across the Spider-Verse hoffe ich, dass sie genau da weitermachen, dass wenn sie jetzt so einen Miguel einführen, dass er seine ganz eigene Ideologie hat und was es erneut nochmal so ein bisschen damit spielt, was bedeutet Spider-Man zu sein und dass sie dann so ein bisschen was voneinander lernen, weil sie sind ja die gleiche Figur, nur in einer anderen Interpretation und deswegen auch so anders. Mhm. Und das ist das, wovor ich Angst habe bei No Way Home. Bei No Way Home habe ich Angst davor, wenn sie Toby und Andrew zurückbringen, dass sie das nur gimmickmäßig machen, um dann dafür zu sorgen, dass die drei einen Spider-Bro-Moment haben, weißt du, wo sie zusammen rumbrollen und sagen, du Spider-Man, du, ich auch Spider-Man und fertig. Das würde ich so zum Kotzen finden, weil wenn ich mir angucke, was die drei durchgemacht haben, der eine, der immer einen Mentor brauchte wie Tony, der andere, der seinen Onkel hatte und wirklich erwachsen wurde durch diese Trilogie und der dritte, der sogar die Liebe seines Lebens hat, also verloren hat. Die haben alle andere Ansätze und so weiter. Und das möchte ich eigentlich sehen, wenn sie das machen.
Ich glaube, sie werden einen Spider-Bro-Moment haben.
Ich glaube auch.
Aber das wäre jetzt nicht schlimm. Also wenn da aus diesem Ideologiekonflikt und man findet zusammen entsteht, bin ich voll dafür, dann will ich das sogar. Aber du hast recht, wenn die einfach nur die gleichen sind und dann ist es halt blöd. Ja, und das sollte man, das erhoffen wir uns dann halt einfach auch für Across the Universe, wollte ich gerade sagen. Nee, heißt ja Across the Spider-Verse. Ich weiß halt nicht, wie er in Deutschland heißen wird. Gibt's dazu schon eine offizielle Ansage?
Ich wette irgendwas Doofes.
Naja,
wette,
also wenn sie...
A New Universe Part 2.
Das, okay, gut, das würde ich denen auch zutrauen. Es müsste eigentlich heißen Across the Universe.
Oder Spider-Man 2 Electric Boogaloo.
Ich verstehe es halt nicht, dass es Englisch bleibt und dann sie uns nicht zutrauen, dass wir Spider-Verse und Universe nicht gedanklich zusammenbringen können.
Das Spider-Man, A New Universe, jetzt erst recht.
Oder so. Ja. Apropos jetzt erst recht, wir wollten eigentlich, darum haben wir noch gar nicht gesprochen, wir wollten eigentlich ja heute reden über The Witcher. Und warum hat das nicht funktioniert, Eve?
Weil Marco gesagt hat, also Eve, ich bin der größte Spider-Man-Fan und bitte können wir über Spider-Man sprechen. Dann meinte ich, Marco, wirklich, ich liebe doch The Witcher so sehr. Dann hast du gesagt, komm schon, Spider-Man. Dann habe ich gesagt, okay, wenn du denn so dringend willst, dann mach. Nein, das ist meine Schuld. Ich hole zurzeit immer noch The Witcher nach Season 1. Ich bin ehrlich, ich bin absolut ehrlich. Alle haben mich gefragt, Eve, warum kam noch nie ein Video zu The Witcher auf Moviepilot? Darum.
Ja, das ist der Grund. Es gibt dann hast du es so weit rausgezögert, dass ich nicht dazu gekommen bin, Witcher zu gucken. Also ich hatte ja die zweite Staffel und dann hatte ich es auf einmal nicht mehr und habe es nicht verstanden, warum kann ich es jetzt nicht gucken? Turns out, ich hatte den Screener-Zugang für genau eine Woche. Und nach genau einer Woche ist der Screener-Zugang weg automatisch wieder. Und ich kriege ihn auch wieder. Ich habe es aber jetzt, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, immer noch nicht gesehen, die zweite Staffel Witcher. Ich gehe jetzt im Moment nicht davon aus, dass wir in einem Podcast nochmal drüber reden. Also
Kannst du es mal langsam aufholen? Geht ja gar nicht.
Ja, das ist so ein Punkt bei uns. Wir kündigen ja dauernd Sachen an, oder ich kündige dauernd Sachen an, und wir machen es gar nicht. Witcher war das, bei Arcane war das so. Gut, Arcane ist nur eine Frage der Zeit. Das haben wir jetzt schon zweimal gesagt und damit ist das Thema jetzt tot. Ich werde nicht mehr drüber reden, dass wir Arcane irgendwann mal machen.
Ich finde unser bestes Beispiel war immer noch What If.
Ja, stimmt.
Weil, ich sag dir auch warum, okay? What If haben wir zweimal angekündigt. Dann haben wir einmal darüber gelacht, dass wir es nicht gemacht haben und gesagt, vielleicht nächstes Mal. Und dann, anstatt es endlich zu machen, haben wir einfach nur abgehatet und gesagt, als ob wir das machen. Und das, aber ohne Witz, das zeigt schon fast Eier, sich so derartig arschlochmäßig zu verhalten. Aber deswegen werde ich jetzt was versprechen. Marco wird mich so krass dafür hassen, aber ich mach's jetzt einfach. Und ich ziehe auch die komplette Verantwortung auf mich. Also ich fand ja die erste Season von What If, kurz gesagt kacke, lang gesagt kacke, aber hatte eine gute Folge, gebe ich der Serie. Es kommt ja eine Season 2 irgendwann. Ich meine, die haben ja diesen Scheiß Disney Day da gehabt mit zig Marvel-Projekten, hast du nicht gesehen.
Ja.
Und wenn da, ja, wenn da die zweite Staffel da ist, werden Marco und ich eine Episode zu What If Staffel 2 machen.
Jetzt muss ich ja doch
so
gucken. Ich hab's jetzt rausgezählt, jetzt zwingst du mich gerade, dass ich
das ist so weit in der Zukunft.
Ja, aber ich habe keinen Bock.
Vielleicht gibt es uns dann gar nicht.
Ich habe das schon ernst gemeint. Ich habe wirklich keinen Bock. Also ich habe ja in What If reingeschaut. Ich habe die erste Folge gesehen und ich bin wirklich so. Weißt du, und jetzt nach Arcane frage ich mich noch mehr, warum soll ich schlechte Animationen gucken? Also schlechte Animationen jetzt ganz technisch gesehen, wie das aussieht. Ich kann das mir das nicht angucken.
Das ist eine gute Serie.
Es sieht ja richtig schlimm aus. Ich habe gerade, weißt du, um auf Witcher zurückzukommen, ich habe gerade eben in Vorbereitung auf die zweite Staffel Witcher, habe ich den Prequel-Film Witcher Nightmare irgendwas habe ich gerade geguckt. Sprich nicht für den Titel des Films, dass ich mir nicht merken kann. Nightmare of the Wolf. So, nee, jetzt weiß ich wieder. Und den fand ich überraschend gut. Also den fand ich richtig cooles Prequel tatsächlich. Jetzt ist auch nicht das Beste, was ich je gesehen hätte oder so, aber auch mit diesem Anime-Stil, den der hat, ohne echter Anime zu sein, hat das echt gut für mich funktioniert. Und danach hatte ich mega Bock auf die zweite Staffel und mega Bock, das Spiel nochmal zu spielen. Und ich kann auch sowas gucken. Und das ist auch Animation und sieht cool aus. Und wenn du daneben What If hinhältst, möchte ich halt im Strahl kotzen. Also, okay, es gibt zwei, ich habe gehört, eine oder vielleicht zwei richtig gute Episoden bei What If. Die würde ich mir vielleicht mal anschauen. Was ist denn die zweite, von der immer alle reden? Es gibt noch eine, die Leute feiern.
Also, ich glaube, die vorletzte. Aber weißt du was? Das passt sehr gut zu unserem heutigen Gespräch. Die vorletzte.
Das ist eine Multiversumsfolge, ne? Ist das die?
Ja, die vorletzte ist ein Versprechen, okay?
Natürlich.
Und zwar, die lebt so ein bisschen davon, wir bauen jetzt was richtig Geiles auf und das Finale wird euch eure Köpfe kollektiv in die Luft fliegen lassen. Mhm. Dann kommt das Finale und es ist der gleiche Müll, den du 10.000 Mal schon gesehen hast.
Ja, okay.
Und die einzig gute ist eine Doctor Strange-Folge, die besser ist als der Film, das gebe ich. Aber gleichzeitig warst du auch in Berlin, als ich die geilste Folge ever gesehen habe. Weißt du nicht mehr?
Die Tourfolge.
Oh, wow.
Ja. Ich glaube, die würde ich mir vielleicht interessehalber auch noch geben. Weil ich mal wissen will, was es damit auf sich hat, ob es wirklich so schlimm ist, wie du sagst.
Ist es. Ist es.
Wie hast du aber gesagt, die schlimmsten 30 Minuten des MCU oder sowas?
Ja, es war wirklich. Nee. Einfach nein. Ja. Wie wär's denn da? Aber gut, also, ich habe dann auch Videoüberschriften wieder gesehen. Mhm. Die ist eigentlich gut. Ich habe sie nur nicht verstanden. Ja, weil die war so schwer zu verstehen. Das ist halt das Ding. Ich bin halt sehr doof und verstehe sowas
nicht. Ja, stimmt. Nicht. Du bist einfach nur zu blöd, Eve.
Ich bin einfach zu blöd, um zu verstehen, dass diese Episode, und jetzt kommt's, das war nämlich die Erklärung, die sollte lustig sein. Ah, okay. Ach so, jetzt verstehe ich sie und mag sie sehr gerne. Vielen Dank. Ich hatte einen Fehler in meiner Programmierung. Das kommt nicht mehr vor.
Du bist halt, weißt du, du musst viel mehr open-minded sein bei sowas und natürlich auch den Witz dann auch akzeptieren, dass du nicht drüber lachst.
Genau, weil, verstehst du, es ist ja ein Witz und Witz sind per se witzig, erst recht, wenn man dich daran erinnert, dass es ein Witz ist.
Das sind die besten Witze.
Das sind die besten Witze, sind die man erklärt.
Ja, genau. Also, was ich damit sagen will, ist, Eve, bitte versprich keine What-If-Folge. Bitte versprich keiner, weil ich habe wirklich gar keinen Bock.
Ach, das wäre eh in 2 Jahren oder so.
Nee,
ich weiß, was
so wie das animiert ist, ist das nächstes Jahr. Ich gebe dir Brief und Siegel. An dieser Serie sitzen sie nicht super lang dran für die Animation. Weißt du, Arcane zum Beispiel, das kommt frühestens 2023. Nächstes Jahr kommt keine zweite Staffel Arcane, die brauchen zu lange dafür. Haben sie schon gesagt. Und weißt du was, so wie das aussieht, ist es gut, gerne. Also erstens verständlich, zweitens bitte, ich will, dass das eine zweite Staffel genauso geil aussieht wie eine erste Staffel. Und wenn das Jahre dauert, ist mir wurscht. Bei What If, oh Gott, na egal. Was wir aber versprechen können ist, glaube ich, und zwar ein letztes Mal, wir sollten echt nicht so viel versprechen, aber nächste Woche kommt vielleicht noch mal was zu Spider-Man bei uns. Ihr könnt euch ja denken, warum.
Nö, warum ne?
Keine Ahnung, ob da irgendwas passiert nächste Woche.
Grüßet nicht.
Irgendwas mit
ich hab gehört, da kommt was, so ein kleiner Film, so ein Independent-Schinken, ne? Was die sich einfallen lassen mit der Spinnenmenschens.
Ich meine, der Trailer wurde öfter gesehen als der von Endgame. Also da, das wird wahrscheinlich der erfolgreichste Film des Jahres. Obwohl dieses Jahr nicht mehr so lange geht.
Ja. Aber ey, hast du gehört, Ghostbusters Afterlife ist ein finanzieller Erfolg, ein richtiger.
Ja, das hat mich doch, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt sogar.
Ja, aber es geht weiter, also es steht sieht weiter sehr stark
wie,
aus.
Wo steht er jetzt gerade? Ich weiß nur, das Eröffnungswochenende war über 40 Millionen, das war super.
Er hat jetzt die 100 Millionen gekriegt.
Nein. Ja. Nice. Ja. Nice, ja. Damit kriegen wir.
Und damit hat er hier, wie heißt er, Encanto, den neuen Disney-Film. Der ist nicht so gut angelaufen.
Der ist nicht gut angelaufen. Oh,
der ist nicht so gut angelaufen. Ja, und Ghostbusters konnte sich echt durchschlagen. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz, sehr happy darüber.
Cool. Ja. Ja, das freut mich jetzt auch. In Kanto wusste ich nicht, dass er so schlecht gestartet ist.
Aber der soll eigentlich ganz nett sein. Also die Kritiken sind eigentlich ganz gut, aber anscheinend finanziell jetzt nicht so.
Ich fand die Trailer ehrlich gesagt nicht so gut. Also mich hat das nicht so erreicht. Also so auf den Blick, weißt du, nur auf den ersten Blick. Fand ich auch, was die mexikanische Kultur angeht, fand ich viel interessanter halt den
Coco.
Ja.
Coco war wunderschön.
Der ist echt, boah, der reicht mir.
Coco war so schön. Ja. Meine Güte. Der hat mich richtig gerührt.
Ja, auch vom Look her. Also schön trifft's tatsächlich. Coco sieht unfassbar aus. Ich glaube, der sieht sogar besser aus, als der Film eigentlich ist, aber emotional.
Der Film ist
großartig, wird dich erreicht. Also wirklich. Ja. Nee, gar keine Frage. Es ist mein Problem ist mit Coco, ich fand ihn nicht ganz so witzig, wie er hätte sein können für einen Pixar-Film.
Das stimmt. Aber was er nicht an Witz hatte, hat er dann immer mit der Optik und den Emotionen.
Ja, das Herz und Optik. Das ist ein Film, für den man tatsächlich Kindern zeigen sollte. Also wo ich wirklich sage. Ja,
mit der ganzen Familie.
Nee, auch damit Kinder lernen, mit Tod umzugehen. Weil früher oder später stirbt halt jemand in der Familie. Und wenn es auch nur der Hamster ist. Weißt du, und dieser Film ist eine amüsante Art, um jemanden an das Thema Tod näher zu bringen, ranzuführen.
Ja, und nicht nur das, der Film hat auch sowas, was ich gar nicht kenne, und zwar dieses, normalerweise, wenn es in Filmen darum geht, dass die Familie irgendwie sowas, so eine doofe Tradition haben, die irgendwie bescheuert ist, dann geht's darum, machen wir uns die ganze Zeit über die Familie lustig oder sagen, deine Eltern sind so doof und doof und doof und doof und doof. Und in dem Film geht's um was ganz anderes. Also, zum Schluss versteht er, deswegen ist meine Mama so. Vielleicht sollte man mal ein bisschen mehr Respekt vor seiner Mama haben. So. Ja. Manchmal.
Ja, stimmt. Aber ich kann nichts über Encanto sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ich habe die Presse
verfolgt. Ach so, das ging nicht über Encanto, es ging gerade
um. Nee, aber wir hatten ja über Encanto gesprochen. Ja. Deswegen. Ja, also.
Damit sind wir durch.
Wir sind durch.
Hast du noch irgendwas schön zur Verabschiedung zu sagen?
Nee, ich fange mal so schön an. Spezialist. Sag du was.
Ach, scheiße. Guckt euch bitte, 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 auch wenn ihr No Way Home anschaut, dann gibt auch Across the Spider-Verse eine Chance, weil der erste war ganz toll. Und wir hoffen, dass wir auch derartige Spider-Man-Filme kriegen können. Ansonsten möchte ich wie immer Danke sagen. Einfach nur, ich möchte jede Gelegenheit nutzen, um Danke zu sagen, weil die Nachrichten, die einen dann erreichen, dass ihr diesen Podcast so feiert und so weiter, die machen mich richtig glücklich ohne Ende, erst recht jetzt. Ich höre ja selber kaum Spotify, muss ich sagen, aber als ich jetzt diese ganzen Nachrichten bekommen habe, mit welche Podcasts man gehört hat oder was man so auf Spotify hört, wenn man so die Highlights shared, ich weiß, ich bin wie ein Opa, weil ich sowas nicht mache. Wie viele davon auch deine und meine Visage drin hatten dann in ihrem Feed, hat mich schon berührt, wirklich. Und deswegen dafür vielen, vielen Dank, dass dieses kleine süße Projekt da von Marco und mir, das entstanden ist aus Telefonaten zwischen Marco und mir, zu der Nummer wurde, das verdanken wir beide euch und wir wollen das noch sehr, sehr, sehr lange weitermachen, weil es wahnsinnig viel Spaß macht.
Ja, genau, wir sind, ich mag das total und es ist auch ein bisschen therapeutisch, mit dir dann einmal die Woche über Filme zu reden. vor allem, weil ich das jetzt hier machen kann in einem beruflichen Rahmen und nicht abends, wenn du mich 2 Stunden lang auf WhatsApp zulaberst. Das ist
und das musste cool, wieder so ein bisschen mit einem Hauch Beleidigung
Nein,
sein.
Nein, das ist gar nicht böse gemeint. Ich mach das ja gerne. Aber das war echt ein bisschen überwältigend, weil es war halt Anfang des Monats, letzte Woche auf jeden Fall, war Spotify Wrapped, also diese Zusammenstellung von Spotify, die ihr dann kriegt, wenn ihr auf die App öffnet, was ihr denn dieses Jahr so gehört habt. Und da gehörten halt die Podcasts dazu. Und wir wurden auf so vielen Spotify-Wrapped Social Media Posts markiert, weil wir überall bei euch in den Top 5 der meistgehörten Podcasts waren. Nicht mal so oft auf 1. Und das war meistens aber auch witzigerweise direkt mit der Begründung dazu geschrieben von euch. Eigentlich seien wir an vielen Stellen der meistgehörte von euch, aber uns gibt's ja erst seit August. Die anderen Podcasts gab's alle länger. Das heißt, da kommen mehr gehörte Minuten tatsächlich drauf. Also wir sind überall in diesen Listen gelandet und werden sehr oft gehört und es war sehr überwältigend. Und ich hatte mir so einen Tag vorgenommen, also an dem Tag dann auch vorgenommen, hey, cool, ich mag das ja auch. Also wenn ihr uns da so teilt und so Werbung für uns macht, natürlich teile ich dann auch diese Posts. Und habe dann diese Posts angefangen zu teilen in meiner Story. Und irgendwann bin ich nicht mehr nachgekommen. Und ab irgendeinem Punkt habe ich dann den Slide gemacht, so, okay, es wird jetzt zu viel. Wir danken euch, vielen, 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 vielen Dank, aber ich kann nichts mehr teilen davon, das ist zu viel. Wahnsinn, das war einfach, vielen Dank für das viele Zuhören.
Und damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen spinnenhaften Schwung durch die City.
Und schau, und wenn ihr Bock auf einen geilen Spider-Man-Film habt und No Way Home sollte das nicht sein für euch, dann schaut halt Into the Spider-Verse.
Ciao. Ciao.